Spannende Frage, oder? Ja. Was ist Einheit und was ist denn für eine Art von Einheit, wenn wir überhaupt sind oder wie verstehen wir das? Und ich möchte heute einfach einen Blickwinkel, es gibt natürlich in der Bibel verschiedene Ansätze von Einheit, aber ich möchte heute einfach einen rausnehmen, wo ich das Gefühl habe, ist zum Teil ein bisschen unterbeleuchtet. Weil ich glaube, das ein Paradebeispiel für eine Einheit, die auf Gemeinsamkeiten basiert, ist das Militär. Wer war also im Militär gewesen? Eben, das ist so der Klassiker. Einheit auf Gemeinsamkeit. Gute Schweizer da vorne. Ja.
Wo ist die Einheit?
Aber das ist der Klassiker, oder? Du bist dort mit, wenn du einrückst, oder? Bist mit Hunderten von Leuten dort in deinen Privatkleidern. Und dann geht's los, oder? Irgendwie am Abend sind schon alle gleich angelegt, am nächsten Tag stehen alle schon stramm auf dem Anfangsplatz und in ein paar Wochen laufen alle im Gleichschritt, oder? Und das ist so der Klassiker für eine Einheit, die auf Gemeinsamkeiten basiert. Und es hat natürlich eine grosse Kraft, die Einheit. Man ist einsatzfähig, man ist dynamisch und so weiter. Also eigentlich aus einer Meute wird eine Einheit, die Kraft hat und die einsatzfähig ist. Aber ich glaube, das Problem letztendlich, das eine Einheit hat, neben ihrer ganzen Kraft, hat sie eine grosse Schwäche. Und das ist die Verschiedenheit, das ist die Vielfalt, oder? Wenn in dieser Gemeinschaft zu stark das eine betont wird, oder das Gemeinsame betont wird, ist Vielfalt, Verschiedenheit etwas Bedrohliches. Und da ist das Militär ein Paradebeispiel dafür, wenn du das Gefühl hast, dort, du musst ein bisschen auf deine Verschiedenheit, auf deine Vielfalt können zählen, wird ziemlich schnell klar gemacht, dass du wieder einreihen musst und einfach am grossen Ganzen dienen, auch wenn es gegen deinen eigenen Willen ist. Es ist eine Gemeinschaft, die auf Gemeinsamkeiten beruht, ist stark, wenn sie eins ist, aber es ist schwach, wenn es um Verschiedenheit und Vielfalt geht. Und ich möchte heute so eine Thematik beleuchten, Einheit auch in Vielfalt. Weil etwas, was ich denke, ist auch eine Gefahr als Kirche, ist, dass man einfach die Leute konform machen will, dass sie in ein Schema X passen und dass dann, irgendwie, wenn sie in die Form passen, dann ist man eine Einheit oder dann ist man geistlich reif. Und ich denke, da innen liegt eine grosse Gefahr und wir sehen es noch in einem Wort Gottes. 1. Mose 11 ist eine klasse Geschichte. Oder? In der Urmenschheit ist ja genau eigentlich so eine Einheit vorhanden gewesen. Man hat die gleiche Sprache geredet, man ist gemeinsam durchs Land gezogen, man hat sich am gleichen Ort niedergelassen, man hat eine Stadt gebaut, man hat einen grossen Turm gebaut. Und sogar Gott hat müssen sagen, da ist eine unglaubliche Einheit in Babel. Im 1. Mose 11, 6 steht, der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Er sah, was sie gebaut haben, war stark und groß, und er sagte, ihnen wird nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Also Gott hat aus dem Himmel auf Babylon abgeschaut, auf Babel abgeschaut, und er sieht, das ist eigentlich eine unglaubliche Kraft in dieser Einheit. Aber wir alle kennen die Geschichte, oder? Er hat noch die Sprache verwirrt, und eigentlich aus dieser Einheit ist ziemlich schnell dann hat sich das ganze Volk dann auch zerstreut in die ganze Welt. Und es ist eigentlich spannend, dass Babel, die Hauptstadt von Babylon, ein Grossreich gewesen ist, und sie haben auch die Völker, die sie eingenommen haben sie so stark unterdrückt, dass sie einfach die Kultur von Babylonien haben müssen annehmen. Also wenn ein Volk nicht pariert hat, haben sie es eigentlich aus ihrer Herkunft genommen, noch etwas anderes angepflanzt in diesem Reich, so lange, bis sie das gemacht hat, was die Babylonier haben wollen, und das auch in einer krassen Brutalität. Dann auch fast über die Nacht ist dann das Volk entmachtet worden von den Persern. Und spannend ist, bei den Persern, sie haben es genau umgekehrt gemacht. Die haben eigentlich die Vielfalt von der Kultur leben gelassen und haben das Reich so geführt. Aber die Babylonier haben da in einer unglaublichen Brutalität auch versucht, Einheit herzustellen, indem dass man die Leute versucht hat, gleich zu schalten. Und es ist noch spannend, dass Gott eigentlich durch die Sprache, durch eine Vielfalt von der Sprache, noch das Volk verwirrt hat. Er hat eigentlich die Einheit aufgebrochen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, was für eine Einheit finden wir dann bei Jesus und bei seinen Jüngern? Und das ist sehr spannend, das war eigentlich eine ähnliche Ausgangslage wie in Babylon. Alle Jünger sind aus dem selben Volk gekommen, sie haben die gleiche Sprache geredet. Sie haben viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Sie haben viel Zeit mit ihm verbracht. Sie sind nach der Auferstehung am gleichen Ort in Jerusalem gewesen und haben eigentlich auf die Kraft des Heiligen Geistes gewartet, so wie es Jesus verheißen hat. Und wie in Babel finden wir eigentlich auch bei den Jüngern eine Gemeinsamkeit und auch eine Kraft von der Einheit, das ist keine Frage. Das muss man nicht kritisch oder negativ beleuchten. In der Gemeinsamkeit hat es eine Einheit, das ist ja gut so. Aber ist das der Erfolg von der ersten Gemeinde? Dass sie eben genau die Gemeinsamkeiten hatten? Ist die Gemeinsamkeit wirklich ihre Stärke gewesen? Sind sie so erfolgreich gewesen, weil sie einfach so viele Gemeinsamkeiten hatten? Und da ist meine Behauptung, dass eigentlich gerade der Gedanke und in der Betonung der Gemeinsamkeiten eigentlich eine konstante Gefahr reingelegen ist für die erste Gemeinde. Weil die Jünger eben so viele Gemeinsamkeiten hatten, aus einer starken Tradition vom Judentum herausgekommen sind, war eine grosse Gefahr, wenn man das stark betont hätte, dass man im Judentum verblieben wäre oder in der eigenen Tradition gefangen geblieben wäre. Weil was ist passiert, wo der Heilige Geist gekommen ist? Und die Menschen, ja dort wie in Babel, angefangen haben, in neuen Sprachen anfangen zu reden. Ist das Gleiche wie passiert wie in Babel, dass sich alle verstreut haben? Nein, es ist das Gegenteil passiert. Also Gott hat, man muss sich das mal vorstellen, wieso hat das Gott so gewählt? Das ist eigentlich crazy. Er salbt die Jünger mit dem Heiligen Geist, sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Und die Menschen, die auf ganz Jerusalem gezogen sind, verstehen die Jünger ihre eigene Muttersprache. Also was in Babel zur Zerstreuung geführt hat, hat eigentlich in Jerusalem dazu geführt, dass die Gemeinschaft von Christen erweitert worden ist. Dass das die Einheit erweitert worden ist. Es ist nicht eine Einheit wie in Babylon, die zerstreut worden ist, sondern durch die Sprache, die Gott geschenkt hat, hat Menschen angefangen zu hören, wie gross und wie mächtig das der Gott ist. Und es ist ja spannend, die Jünger haben sich nicht daran gestört, dass sie sich zum Teil untereinander nicht verstanden haben, oder? Man muss sich das mal in die Situation einversetzen. Sondern sie haben angefangen zu erkennen, dass Gott einen grösseren Plan hat mit den Menschen. Und ich finde es ganz spannender Gedanke, dass eigentlich die Sprachverwirrung ab Pfingsten die einen nicht aufgelöst hat, sondern im Gegenteil, sie hat zu einer enormen Erweiterung geführt von der Einheit. Also die Vielfalt hat zu einer Erweiterung geführt von der Einheit. Apostelgeschichte 2,41 steht, dass etwa 3000 Menschen an diesem Tag aus allen Ländern Teil von dieser Gemeinschaft geworden sind, Teil von dieser christlichen Gemeinschaft geworden sind. Und man kann eigentlich festhalten, dass die erste Gemeinde ihre Kraft nicht aus der Gleichheit der Mitglieder bezogen hat, sondern ihre Kraft aus dem, dass Gott vielfältig wirkt. Und dass Gott einen Ansatz hat, Menschen zu gewinnen, die über das eigene Verstehen, über die eigene Kultur ausgeht. Eine Einheit, wo Verschiedenheit nicht bekämpft muss werden oder als notwendiges Übel toleriert muss werden, sondern eine Gemeinde, eine Einheit ist in der Verschiedenheit der Menschen und wo man das Wirken Gottes wahrnimmt, erkennt im Nächsten. Also eine Gemeinde ist eine Einheit von den verschiedenen Menschen, von den einzigartigen Menschen, wo das Wirken Gottes erkannt wird. Und etwas, was mir da schon ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist das, dass eben genau auch Kirchen oft bekannt sind für das, gegen was sie alle stehen. Wo sie Menschen ausgrenzen. Wo Menschen vielleicht vielfältig anders sind, wo man es nicht versteht. Wo Kirchen oftmals auch eine trennende Rolle eingenommen hat. Und zum Teil auch heute noch einnimmt. Also ich meine, wir kennen ja das alles aus Gesprächen mit Kirchen distanzierten Menschen. Oftmals sind das Themen, dass die Vielfalt eine Überforderung ist für Kirchen. Dass man Menschen bewertet, sie irgendwie zwei Klassen aufteilt und so weiter. Aber klar ist, eine Einheit in Vielfalt ist natürlich viel schwieriger zu erreichen, als wenn man einfach die Leute gleich schaltet. Und so war es auch der Urgemeinde gewesen. Es hat viel Konflikt gegeben von dem. Also wir sehen, dass zuerst, man muss sich auch mal in diese Situation einversetzen. Die Jünger sind ja Juden gewesen. Die haben das so hart in sich rein gehabt, das jüdische System, das jüdische Gedankengut. Die sind ja nur von dem drin gewesen. Auf einmal sehen die irgendwie, dass die in anderen Sprachen anfangen zu reden. Sie merken auf einmal, dass Juden, also Hellenisten, wo Griechen sind, zum Glauben kommen, die hatten das ja gar nicht in ihrem Blickwinkel gehabt. Und wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, wir bleiben jetzt einfach, wir betonen die Einheit auf unserer Gleichheit, dann wäre das Christentum nie ausgebreitet worden. Dann wären sie einfach im Judentum geblieben. Judenchristen geblieben. Also, und dann auf einmal geht der Philippus auf Samarien. Und Samarien, das muss sich das mal vorstellen, die sind theologisch. Also, das ist auch so eine Thematik. Theologisch. Für die Juden völlig crazy gewesen. Die haben einen eigenen Tempel gehabt, die haben sogar eine eigene Schrift gehabt. Und auf einmal fängt Gott dort an wirken. Und rettet die Menschen. Und spannend ist ja dann, was machen die Jünger? Sie gehen nicht an und machen das Paper und sagen, schau, so ist es und so wäre es gut. Sondern sie legen ihnen einfach die Hände auf und anerkennen das, was Gott dort tut. Also es ist ja schon spannend, in Lukas 9, oder? Sind ja, man muss sich mal das Gefühl haben, wo der Jakobus und Johannes, sie haben eigentlich ein Feuer vom Himmel brennen lassen auf die Samariter, oder? Weil die sie ihnen ins Haus gelassen haben. Das war so ein Hass auch gegen das Volk. Also man spürt da die Spannung und auf einmal fängt halt Gott einfach mal an Menschen zu reden und fängt an zu wirken. Und das wird recht knackst haben in der Gebälk bei denen oben, weil sie spüren, oh, das passt ja gar nicht in meine Vorstellungen. Und ich denke, für mich ein Klassiker, wenn ich auch die Geschichte nochmal gelesen habe, und ich muss sagen, es hat mich selber irgendwie berührt und auch, ich merke auch, wie zum Teil ich da völlig auch eng bin in meinem Denken, wenn wir die Geschichte von Petrus und von Cornelius anschauen, die Apostelgeschichte 10. Kennen, das ist wahrscheinlich ein Begriff, oder? Mit dieser Vision, die der Petrus überkommt. Also ich nehme euch kurz vielleicht rasch in die Geschichte ein. Der Petrus, das ist nach Pfingsten, ist bei Freunden am Meer, in Joppe, und ist eigentlich völlig in einem alltäglichen Rhythmus drin. Er geht aufs Dach gebeten zur Mittagszeit und auf einmal hat er Hunger. Hat vielleicht einen Döner oder eine Pizza bestellen oder so. Hat einfach Hunger gehabt, ist eigentlich völlig in einer natürlichen Routine drin. Denkt über das Leben an, über Gott, was er erlebt hat, wenn er vielleicht auf dem Wasser gelaufen ist, dass er vielleicht doch noch nicht so ein schlechter Typ ist und so. Und betet dort auch. Und auf einmal schenkt ihm Gott eine Vision. Es wird ein Tuch runtergelassen. Und dann sieht er ganz verschiedene Tiere, auch Tiere, die unrein sind. Gott ihm sagt, schlacht die Tiere und iss. Also das ist ein Mann, der mit der Muttermilch eigentlich das aufgenommen hat. Die Tiere, die sind unrein. Wenn du das Gesetz, wenn du Gott möchtest gefallen, dann hast du nichts mit dem zu tun, sondern er ist sich tagtäglich daran erinnert worden, mit der Einheitsgebot und so weiter, dass das nicht eine gute Sache ist. Also wenn du das Herz von Kindheitsbein drin hast und dann so eine Vision siehst, dann ist es irgendwie, das hat dir seinen Blick völlig irgendwie gesprengt. Und darum, es kommt auch der Widerstand von ihm ziemlich schnell. Er sagt, niemals, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas gegessen. Das ist nicht nach unserem jüdischen Gesetz, das ist verboten. Und ich denke, wenn ich in so einer Situation bin, ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich genau gleich reagiert. Ich hätte gesagt, theologisch ist das nicht richtig, Gott. Das haben wir doch irgendwie, und das ist ja eine jahrtausende Tradition, auch von Theologie, steht da dahinter. Wo der Petrus logisch sagt, das ist ein völliges No-Go. Das geht nicht. Und es ist ja krass, was Gott ihm da zumutet, dass er eigentlich all das, was er gelernt hat und glaubt hat in seinem Leben, muss über Bord werfen. Das ist ja wahnsinnig. Der Petrus, der täglich, er hat alles gegeben, dass er die Gebote hält. Er sagt, niemals habe ich so etwas gemacht. Und ich glaube, darum hat der Gott dreimal die Wiederholung müssen laufen lassen. Er gibt dem Petrus ja dreimal die Vision, einfach als Zeichen dafür. Gott, ist das wirklich ernst? Der meint das ernst. Und spannend ist ja, im selben Augenblick, unten klopft es an der Tür, Männer von Cornelius, die selber die Vision hatten von Gott, stehen unten und lassen den Petrus rufen. Und auch da wieder, das ist, wenn man so die Geschichte herausstellt, das ist ja etwas gewesen, was völlig gegen das damalige Gebrauch gelaufen ist. Heiden, ein Soldat und Diener stehen an der Tür von einem Juden und suchen ihn. Und auch das für den Petrus wäre eigentlich schon wieder ein No-Go gewesen. Aber er spürt in dem hinein, Gott möchte ihm etwas aufzeigen. Und er entscheidet sich, mit diesen Männern mitzugehen zum Cornelius. Weil er spürt irgendwie, Gott möchte seinen Blickwinkel auftun. Er kann es wahrscheinlich noch nicht ganz begreifen. Und ich kann mir, es war ja eine Tagesreise, wo sie unterwegs sind. Was ist echt ihm da alles durch den Kopf gegangen? Habe ich mir das eingebildet? Wie kann ich jetzt zu so einem römischen Hauptmann, wo der Cornelius ja war, ich darf nie in sein Haus, das war ja so eine Regel, du hast nie zu einem Heiden ins Haus. Was mache ich jetzt da? Kommt das gut? Was denken alle anderen Menschen über mich? Was denken meine Buddies, die so, auch so Vollgas mit mir unterwegs sind? Kann das wirklich Gott sein? Weil, was dem Petrus zugemutet wurde, ist ja schon massiv. Er hat eigentlich eine Jahrtausende während die Religion müssen über Bord werfen. Also das ist ja schon ein ziemlicher Brocken, oder? Aber er spürt in dem ganzen Prozess, wo er den Cornelius noch kennenlernt, sagt er, jetzt weiss ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Und er fängt an zu spüren, dass Gott doch ein vielfältigerer Gott ist, als er es bis jetzt gekannt hat. Weil für einen Juden damals war es unmöglich, dass ein Heid Gott kann erleben und Gott kann erkennen. Und wer jetzt so redet, werden die ja genau gleich getauft mit dem Heiligen Geist und fangen an in neuer Sprache zu reden. Und dann hat es noch mal grösser gewesen für den Petrus. Der war ja völlig überfordert gewesen. Und dann fängt er an zu spüren, wirklich, Gott ist da etwas am tun. Gott ist da am Wirken, wo ich es nicht gedacht hätte. Obwohl ich theologisch und von meiner Kultur oder von meinem Herz nicht kann vielleicht da dahinter stehen oder nicht mitkommen. Aber ich spüre, Gott ist wirksam mit diesen Menschen. Und er tauft noch auch die Leute und anerkennt noch so auch das, was Gott dort tut. Und spannend ist noch die Apostelgeschichte 11, muss er sich dann noch gerechtfertigen von den anderen Jüngern. Die sagen, du Kollege, was machst du eigentlich? Spinnst du eigentlich? Was machst du mit den Juden? Du bist, hast das Gesetz gebrochen, bist zu dem heim und so weiter. Und dann fängt er das an zu erzählen. Und auf einmal spüren sie auch, okay, Gott ist da am Wirken. Und wie tragisch wäre es gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, wir sind eine Einheit, die auf Gemeinsamkeiten baut. Wir sind eine Einheit, die nur das Gemeinsame festhält. Das wäre gestorben, das Zeug, oder? Weil dann hätte man Papers hochgefahren und gesagt, schaut, da müssen wir uns abgrenzen, das ist nicht gut, das steht ja im Gesetz, dass die mit denen darfst nichts zu haben, und so weiter. Und spannender finde ich Apostelgeschichte 11, 17, und das hat mich getroffen, und da bin ich heute nach ihm genagen. Da sagt der Petrus, Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns. Als wir begangen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Und der Petrus erkennt die Vielfalt, die Gott hat. Und er erkennt auch in dem Innen, dass Gott auch eine Einheit gebildet hat, die viel grösser geworden ist an Menschen, die Gott erlebt. Er erkennt, dass Gott den Menschen einzigartig geschaffen hat. Dass seine Sicht nicht nur für eine Gruppe von Menschen gilt, sondern dass Gott vielfältig wirkt. Obwohl es über sein Verstehen rausgeht, über seine Kultur rausgeht. Und ich denke, wichtig ist vielleicht daran auszuheben, es war ja nicht irgendwo eine Wischiwaschi-Kultur, wo der Petrus letztendlich vorher an Jesus gelebt hat, gesagt hat, alles ist okay, es ist alles gut und so. Ich glaube, sie haben es in einer wunderbaren Art geschaffen, die Vielfalt der Menschen und das Wirken Gottes zu erkennen, ohne die eigenen Werte aufzulösen. Weil sie verstanden haben, dass nicht nur Gemeinsamkeiten wichtig sind für eine Einheit, sondern auch zu verstehen, dass Gott ganz vielfältig und anders wirken kann. Und ich wünsche mir das für uns als Kirche, ich wünsche mir es aber auch für uns persönlich, dass die Vielfalt der Menschen, auch wenn Menschen ganz anderer Meinung sind, vielleicht auch theologisch oder wie sie Gott sehen, wie sie unterwegs sind, nicht einfach von vornherein sagen, das ist nicht eine Gemeinsamkeit von uns und so, das ist komisch, was du da machst, sondern zu anerkennen, auf Augenhöhe, wie der Petrus mit dem Cornelius auf Augenhöhe war, da ist Gott am Wirken. Und spannend ist ja schon, dass der Petrus am Schluss aus der Begegnung mit dem Cornelius als Belehrter rausläuft. Als er, der ja eigentlich der müsste gewesen sein, der Apostel, oder, der jetzt mal kurz sagt, wie es geht, oder? Er wird von einem Heid belehrt, dass Gott ein Gott ist von der Vielfalt. Und das finde ich so krass, weil man das ist Gott einfach so viel breiter, so viel grösser, als wir das amigs einfach so in unserem Schweizer Christentum uns gefallen lassen. Das machen wir uns zum Teil zu bequem, denke ich. Und ich muss mich selber fragen, bin ich bereit, Menschen so zu begegnen? In meinem Umfeld? Wo vielleicht nicht meiner Kultur entsprechen, nicht meiner Glaubensüberzeugung entsprechen. Bin ich bereit, an ihnen das Wirken Gottes zu erkennen? Auch wenn es auf den ersten Blick völlig entgegengesetzt zu dem ist, was ich glaube. Und darum denke ich, Kolosser 3,14 hat für mich auch nochmal eine neue Bedeutung so bekommen in diesem Aspekt. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Es ist das Band, das uns in vollkommener Einheit verbindet. Also der Paulus redet ja auch von der Liebe, die uns verbindet. Es sind nicht unsere Gemeinsamkeiten. Und Liebe ist ja genau das, Agape-Liebe. Ich nehme Menschen bedingungslos an. Ich nehme Menschen in der Vielfalt an. Bei Christus ist es letztendlich Feindesliebe. Es ist auch eine Liebe, es ist ein Respekt, es ist ein Wahrnehmen von dem, obwohl es sogar gegen uns ist. Und ich würde es schön finden, könnten wir unsere Zeit nehmen vom Gebet, wo wir dann vielen Dank beten, für euch selber, vielleicht auch reflektieren. Ich habe am Anfang gefragt, was sind Gemeinsamkeiten, die euch verbindet. Ich möchte zum Schluss fragen, was sind die Sachen, die du Mühe hast mit anderen Menschen, wo du Verschiedenheit als Herausforderung empfindest. Wo Gott dich vielleicht herausfordert heute, wo erkennst auch dort vielleicht das Wirken von Gott in einer anderen Person. Menschen anzunehmen, in Vielfalt. Kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken?